Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Aus der Einsamkeit in Eden zur Gemeinschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter. Bei der Eröffnungsmesse der gerade zu Ende gegangenen römischen Bischofssynode zur Familie legte Papst Franziskus am 4. Oktober den zweiten Schöpfungsbericht aus dem Buche der Genesis aus. Sein Ausgangspunkt war dabei die Erfahrung der Einsamkeit des Adam. Nach der Erschaffung des Menschen, den Gott der Herr aus Ackerboden geformt, mit Lebensatem ausgestattet und in den im Osten gelegenen Garten Eden, inmitten von früchtetragenden Bäumen gesetzt hatte, entschied Gott: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die Urerfahrung des Menschen inmitten des blühenden Paradiesesgarten ist eine tiefe Einsamkeit, die weder die früchteschweren Bäume noch die daraufhin geschaffene Tierwelt durchbrechen können. Denn eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er auch darin nicht. Papst Franziskus kam in seiner Predigt ausgehend von der Einsamkeit des Adams, der zwar im Paradies lebte und den anderen Geschöpfen Namen gab, dadurch seine unbestreitbare und unvergleichliche Überlegenheit zeigte, sich aber trotzdem alleine fühlte, auf ganz unterschiedliche Erfahrungen der Einsamkeit zu sprechen. Ich möchte kurz seine Worte aus dieser Predigt wiederholen. Die Einsamkeit, das Drama, das noch heute viele Männer und Frauen quält. Ich denke an die sogar von ihren Lieben und von den eigenen Kindern verlassenen alten Menschen, an die Witwer und die Witwen, an viele Männer und Frauen, die von ihrer Frau bzw. ihrem Mann verlassen wurden, an viele Menschen, die sich de facto allein, unverstanden und nicht angehört fühlen, an die Migranten und die Flüchtlinge, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, an viele junge Menschen, die Opfer der Konsumkultur, der Wegwerfkultur und der Kultur der Aussonderung sind. Wir erleben heute das Paradox einer globalisierten Welt, in der wir viele Luxuswohnungen und Wolkenkratzer sehen, aber immer weniger die Wärme des Zuhauses und der Familie spüren. Viele ehrgeizige Pläne, aber wenig Zeit, um das Erreichte wirklich zu leben. Viele ausgeklügelte Mittel zur Unterhaltung, aber eine ständig wachsende Leere im Herzen. Viele Vergnügungen, aber wenig Liebe. Viel Freiheit, aber wenig Selbstständigkeit. Kontinuierlich nimmt die Zahl derer zu, die sich alleine fühlen. Aber auch derer, die sich im Egoismus, in der Schwermut, in zerstörerischer Gewalt oder in der Sklaverei des Vergnügens oder des Götzengeld verschließen. Und Papst Franziskus fährt fort: In gewissem Sinn machen wir heute dieselbe Erfahrung wie Adam. So viel Macht, gekoppelt mit so viel Einsamkeit und Verwundbarkeit. Und in der Familie spiegelt sich diese Situation wieder. Immer weniger Ernsthaftigkeit in dem Bemühen, eine solide und fruchtbare Liebesbeziehung durchzutragen. In Gesundheit und Krankheit, in Reichtum und Armut, in guten wie in bösen Tagen. Die dauerhafte, treue, gewissenhafte, tragfähige, fruchtbare Liebe wird immer mehr belächelt und angesehen, als sei sie etwas Altertümliches. Es scheint, dass die am weitesten entwickelten Gesellschaften gerade die sind, die die niedrigste Geburtenrate und die höchste Quote an Abtreibungen, Scheidungen, Freitod, Umweltverschmutzung und sozialer Ungerechtigkeit haben. Soweit der Papst am 4. Oktober. Wir könnten zu diesen vielfältigen Formen der Einsamkeit auch noch die Einsamkeit konkreter Beispiele von Menschen in unserer hochtechnisierten Gesellschaft hinzunehmen, in der mitmenschliche Begegnung und reale menschliche Gemeinschaft durch anonyme Chatrooms und virtuelle Kommunikation in vielen Bereichen abgelöst wurde. Schon Mutter Teresa erzählte einmal, dass sie in den USA einer Frau begegnet gewesen sei, die so einsam war, dass sie an sich selbst Briefe geschrieben hat, um nur auch Post zu bekommen. Ein anderes Beispiel unserer Tage wäre die erschütternde Praxis eines Mannes, der nach mehreren Stationen des Wiederverheiratet-Geschiedenseins so einsam war, dass er am Monatsende sich selbst auf seinem zweiten Handy anrief, um nur das Guthaben nicht verfallen zu lassen. Jeder wird als aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens unzähligen Einsamkeiten begegnen, nicht zuletzt der Einsamkeit des eigenen Herzens. In der Genesis wird die Einsamkeit des Mannes schließlich durchbrochen, indem ihn Gott, der Herr, in einen tiefen Schlaf fallen lässt, seine Seite öffnet, die Stelle mit Fleisch verschließt und aus der entnommenen Rippe die Frau baut, die er dem Menschen zuführt. In ihr findet der Mensch zuletzt die wahre Hilfe, die ihm wirklich entspricht. Das erste Wort des Menschen überhaupt in der Bibel ist der Jubel des Mannes über die Frau, die ihm von Gott her zugeführt worden ist. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Der Mann, der Adam, sagt hier nicht, hier ist endlich eine Frau, sie ist schön anzusehen, ich will sie begehren und lieben und auch sie wird mich begehren und lieben. Nein, er jubelt hier in einer uns heute recht archaisch anmutenden Sprache über das Bein und Fleisch, das ihm entspricht. Was mag damit gemeint sein? Was könnten wir uns darunter vorstellen? Mit dem Bein, mit dem Knochen, der das Skelett bildet, wird gleichsam auf die äußere Statur, die Entsprechung in der nach außen tretenden Gestalt angespielt. Etwa auf den aufrechten Gang, im Vergleich zu der auf allen Vieren sich fortbewegenden Tierwelt. Eine Art Ebenbürtigkeit, während mit dem Fleisch Haut, Muskeln, Organe und alle anderen Weichteile des Menschen gemeint sein könnten. Im biblischen Denken stehen die Organe für den Sitz der Gefühle, für die Empfindungen und die Affekte des Menschen. In Psalm 37 etwa betet der Psalmist: Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Mit der Formulierung Fleisch von meinem Fleisch wäre von daher eine Entsprechung im Fühlen, im Empfinden, im Denken angezeigt, die Adam in der ihm zugeführten Frau findet. So ist sie ihm wirklich die Hilfe, die er vermisst hatte. Hilfe in der äußeren Entsprechung und Hilfe in den inneren Bewegungen des Herzens, was seinem Leben nun erst den eigentlichen Sinn gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema Von der Einsamkeit zur Gemeinschaft. Die kurze Anspielung auf die Genesis, die Papst Franziskus über die Einsamkeiten des Menschen auf die Frage der familiären Gemeinschaft hin weiterführte, war ganz auf der Ebene der Ehe und Familie gedacht. Mann und Frau als gegenseitige Hilfe, die sich schöpfungsgemäß entsprechen. Nun könnte man weiter fragen, ob das, was in der Genesis zur Einsamkeit des Menschen hervorgetreten ist, auch noch eine tiefere Bedeutung hat, die auch das geistliche und das gottgeweihte Leben berührt. Hat der zweite Schöpfungsbericht auch denen etwas zu sagen, die nicht in einer beglückenden Paarbeziehung leben, deren Partner vielleicht verstorben sind oder sich abgewendet haben, oder gar für die, die ein Leben in freiwilliger Ehelosigkeit gewählt haben? Betrachten wir dazu nochmals die verschiedenen Grunddaten des zweiten Schöpfungsberichtes. Da ist ein Ackerboden, aus dem der Mensch, Adam, geformt wird. Adam steht vom Hebräischen her für den Menschen schlechthin, in dessen Namen noch das Adama, die rötliche Farbe des Ackerbodens, mitschwingt. Diesem Menschen hat Gott der Herr seinen Lebensodem eingehaucht, welcher dadurch ein lebendiges Wesen wurde. Und dieser Mensch wird im Osten in einen Garten mit früchtetragenden Bäumen gesetzt. Der Garten selbst wird durch verschiedene Flüsse bewässert, die die verschiedenen Ländereien auch abgrenzen. In den Tieren findet der Mensch keine Hilfe, die ihm entspricht. Und schließlich wird ihm die nach dem Tiefschlaf auf seiner Seite gebaute Frau zugeführt, mit der die Einsamkeit des Adam ein Ende findet und in den Schöpfungsjubel, über die ihm nun wirklich entsprechende Hilfe einmündet. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Wollte man nun zu einer tieferen geistlichen Deutung vordringen, ließe sich der alte Grundsatz der Kirchenväter anwenden, den schon Origenes im 3. Jahrhundert aufgestellt hat, dass sich das Alte Testament nur im Lichte des Neuen erhält und umgekehrt nur das Neue Testament im Lichte des Alten wirklich offenbar wird. Im 4. Buch der Origenischen Prinzipienlehre findet sich dieses sehr frühe Zeugnis über die altkirchliche Schrifthermeneutik. Ich zitiere: Ja, man muss gestehen, dass die Göttlichkeit der Weissagungen und das Geistige in dem mosaischen Gesetz erst mit der Erscheinung Jesus sich offenbarte. Und etwas weiter: Nun hat aber das Licht in dem Gesetz Moses, das unter einem Schleier verborgen war, mit der Erscheinung Christi auch seine Strahlen ausgesandt, nachdem der Schleier weggenommen und das Vollkommene, dessen Schatten der Buchstabe enthielt, schnell zur Erkenntnis erhoben worden ist. Wenn wir diesem Grundsatz folgen, dann müsste sich auch die Frage nach dem tieferen geistlichen Sinn der Einsamkeit des ersten Menschen aus dem ersten Buch Mose, nämlich der Genesis, sich erst im Licht des Neuen Testaments erhellen. So ließe sich also weiter fragen, ob sich in den Evangelien ein Bezugspunkt ausfindig machen ließe, der die Grundmotivik des zweiten Schöpfungsberichtes in sich vereinigt, also die des vom Lebensodem durchwirkten Menschen, der in einem von Flüssen abgetrennten Garten im Osten mit früchtetragenden Bäumen eine tiefe Einsamkeit erleidet und in den Tieren nicht die Hilfe findet, die ihm entspricht. Kehren wir dazu an den Anfang der Johannespassion zurück. Dort überschreitet Jesus mit seinen Jüngern nach dem Geschehen im Abendmahlsaal den Bach Kidron, auf dessen anderer Seite ein Garten sich befand. Vom topografischen her liegt der Garten Gethsemane in Jerusalem östlich vom Tempelberg. In diesem im Osten von Jerusalem gelegenen Garten begibt sich Jesus mit den Jüngern. Zweimal ist hier das Mit der Jünger erwähnt. Er geht mit ihnen hinaus aus dem Abendmahlsaal und er geht mit ihnen hinein in den Garten. Auf den ersten Blick mag diese Doppelung des Mit den Anschein haben, dass hier gar keine Szene der Einsamkeit vorliegen kann. Bei Johannes tritt sie auch nicht in diesem Maße hervor. Nimmt man jedoch das Zeugnis der Synoptiker hinzu, wird eine Einsamkeit des leidenden Herrn sichtbar, die bis ins Äußerste geht. Denn die, die mit ihm sind, sind für ihn keine Hilfe. Sie entsprechen ihm in keinster Weise. Er, der sie mitnimmt, um mit ihm zu warten, um mit ihm zu wachen und zu beten, wie dies bei Markus so augenscheinlich hervortritt, schlafen ein. Und Jesus bleibt in seiner Agonie völlig allein. Furcht und Angst ergreift ihn und auf Knien betet er, dass die Stunde an ihm vorübergehen möge. Die äußerste Einsamkeit, die der Herr hier unter den früchtetragenden Ölbäumen durchleidet, übertrifft gewissermaßen noch die des ersten Adam in schreckenerregender Weise. Denn die, die in der Einsetzung der heiligen Eucharistie, als er sich den Seinen als Speise hingegeben hatte, tatsächlich Fleisch von seinem Fleisch geworden waren und damit ja auch als die Hilfe ausgezeichnet worden sind, die ihm entsprechen sollte, benehmen sich am Ölberg im Garten Gethsemane wie Tiere, in denen der neue Adam keine Hilfe findet. Die, die satt geworden waren, schliefen ein, reduzieren ihr Hilfesein auf die vegetativen Prozesse des Verdauens eines üppigen Mahles. Eine Hilfe aber, die ihm entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Soweit das Zeugnis der Genesis im zweiten Kapitel. Auch der neue Adam fällt nach seinem Konsummatum erst am Kreuz in einen tiefen Schlaf des Todes. In diesem Todesschlaf öffnet Gott der Herr durch den Lanzenstich des heidnischen Centurio die Seite des schlafenden neuen Adam, um aus seiner Herzwunde die Kirche zu bauen. Die Kirche ist gleichsam die Frau, die vom Mann genommen ist, das heißt von Christus. Ihm, dem neuen Adam, wird sie nach dem Erwachen aus dem Todesschlaf in der Auferstehung zugeführt. So kann der neue Adam in den österlichen Jubel einmünden, der immer noch durch die Jahrhunderte hallt. Das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Was heißt es aber dann für uns, Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch zu sein? Was heißt es für die Kirche? Was heißt es für uns, Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch? Das Beinsein haben wir als die äußere Entsprechung gedeutet. Das ihm entsprechen in der äußeren Gestalt, in der äußeren Haltung. Die Kirche, die Bein von seinem Bein geworden ist, widerspiegelt seine Gestalt im aufrechten Gang der Wahrhaftigkeit, die unverbrüchlich und ungebrochen für Christus steht, dem am Kreuz kein Bein zerschlagen wurde. Es ist die Kirche, die in der Verfolgung, in der Verleumdung, im Missverstandensein aufrecht bleibt, nicht einknickt, sich nicht brechen lässt vom Mainstream des Relativismus und der faulen Kompromisse, die nicht ausgehöhlt von jenem Wurmfraß, das sich nicht mehr so genau Erinnerns einbricht. Es ist die aufrechte kirchliche Seele, die von der Wahrheit des Gewissens und der Wahrheit des Glaubens nicht abweicht, die an ihr festhält, selbst wenn es ihr Nachteile, Ärger und Missmut der anderen einbringt. Bein von seinem Bein wird die Kirche, wenn sie mit dem zu Tode geängstigten Herrn niederkniet und seine Haltung der Demut annimmt, ihre Machtsucht und Herrschbegierde ablegt und eine Dienende, eine Verzeihende, eine Liebende wird. Das Fleisch haben wir auf das Innere gedeutet, die innere Gesinnung, die Affekte, die Gemütsregungen. Fleisch von seinem Fleisch wäre dann auf die Kirche übertragen, die Gesinnung Christi zu haben, so denken zu wollen, wie er denkt, und so fühlen zu wollen, wie er fühlt. Fleisch von seinem Fleisch ist eine Kirche, die sich für ihn verwunden lässt und als Verwundete den Verwundeten nahe ist, die ob ihrer offenen Wunden leidet und durch das Verwundetsein, durch ihre Trennungen und Spaltungen in seinen Wunden eins wird, eins mit ihm. Wenn die Kirche wirklich Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch ist, über das der neue Adam jubelt, durchbricht sie seine Einsamkeit, indem sie mit ihm und bei ihm im Garten der Passion auf Knien im Gebet verharrt, die Einsamkeit Christi in der Stille der Meditation betrachtet, aber genauso dann auch mit ihm wacht in den neuen Gethsemane-Stunden unseres Jahrhunderts, im Mitsein mit den ganz Einsamen, im Mitsein mit den zu Tode geängstigten, verfolgten Christen. Die Jünger schliefen, als der Herr sie im Garten von Gethsemane gebraucht hätte. Aber als der neue Adam im Garten der Auferstehung aus seinem Todesschlaf erwachte und ihnen erschien, sandte er sie aus, seines Zeugen zu sein, bis an die Grenzen der Erde. Mit dem Weckruf des Geistes, der ihnen am Pfingstfest eingeblasen wurde, folgten sie diesem Auftrag und verkündeten von da ab unerschrocken, mit Freimut, was sie gesehen und gehört hatten. Mit der pfingstlichen Kirche hatte der neue Adam nun wirklich die Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Er, der den Schoß des Vaters verlassen hatte und sich im neuen Bund seines Blutes an seine Braut gebunden hatte, war ein Fleisch mit ihr geworden. Im großen Mit der Kirche ist der Einsamkeit des neuen Adam ein Ende gesetzt. Aber nicht nur der seinen. Auch die, die in ihrer Flucht vor den Juden sich zerstreut hatten und in der Passion Jesu sehr einsam geworden waren, wurden mit dem Erwachen des neuen Adams aus seinem Todesschlaf im Garten der Auferstehung neu gesammelt und aus ihrer Einsamkeit zur Gemeinschaft um ihn und mit ihm geführt. Das große Motto des Besuches von Papst Benedikt 2011 in Deutschland hieß: Wer glaubt, ist nie allein. Er sagte damals am 22. September in Berlin: In Christus bleiben heißt auch in der Kirche bleiben. In Christus gehören wir zusammen. In dieser Gemeinschaft trägt er uns. Und zugleich tragen alle Glieder sich gegenseitig. Wir halten gemeinsam Stand gegen den Sturm und geben einander Schutz. Wer glaubt, ist nie allein. Wir glauben nicht alleine. Wir glauben mit der ganzen Kirche aller Orten und aller Zeiten. Mit der Kirche im Himmel und auf der Erde. Was mit diesem Mit des Glaubens dann neuerdings gemeint war, entfaltete der Papst damals an anderen Stationen seiner Reise, in Erfurt und in Freiburg. Da sagte er: Glaube ist wesentlich ein Mitglauben. Niemand kann alleine glauben. Wir empfangen den Glauben durch das Hören. Hören ist ein Vorgang des Miteinanderseins, geistlich und leiblich. Glaube wäre also von unserem Ausgangsgedanken übertragen Bein sein von seinem Bein und Fleisch sein von seinem Fleisch, äußerlich und innerlich, leiblich und geistig. Hier hinein fügt sich dann fast nahtlos der weitere Gedankengang des Papstes an. Dieses große Mit, ohne dass es keinen persönlichen Glauben geben kann, ist die Kirche. In Freiburg nahm Papst Benedikt das Thema der Gemeinschaft des Glaubens, der Gemeinschaft der Kirche, die uns aus unserer Einsamkeit herausführt, wieder auf und sagte: Zum Glauben gehört das Du, zum Glauben gehört das Wir. Aber damit es wirklich Wir wird, bedarf es immer wieder auch der Einübung in das Wir, in den Ruf zur Gemeinschaft. Das, wie es Papst Benedikt genannt hat, hinausschauen über das konkrete, beschränkte Wir ins große Wir der Kirche aller Orten und aller Zeiten hinein, dass wir uns nicht allein zum Maß nehmen. Wir haben gesagt, dass der Weg aus der Einsamkeit des Menschen zum großen Wir der Glaubenden in der Kirche letztlich auf den Weckruf des Geistes zurückgeht, der an Pfingsten die Kirche aus den vielen Vereinzelten und sich ja aus auch einsamen Volksvertretern zusammengerufen hat und in eine neue Gemeinschaft der Glaubenden geführt hat. In Erfurt hat Papst Benedikt damals den tieferen theologischen Grund dieses neuen Wir mit dem neuen Adam aufgezeigt. Er sagte, die grundlegende Einheit besteht darin, dass wir an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde glauben, dass wir ihn als den Dreifaltigen bekennen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die höchste Einheit ist nicht monadische Einsamkeit, sondern Einheit durch Liebe. Wir glauben an Gott, den konkreten Gott. Wir glauben daran, dass Gott zu uns gesprochen hat und einer von uns geworden ist. Diesen lebendigen Gott zu bezeugen, ist unsere gemeinsame Aufgabe in der gegenwärtigen Stunde. Zusammengefasst ausgedrückt, den Dreifaltigen heute bezeugen ist, dem neuen Adam die Hilfe werden, die ihm entspricht. Das ist als Kirche Frau und Braut zu werden, über die er jubelt und mit der er sich zu vereinigen sehnt. Dies ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und im zweiten Schöpfungsbericht heißt es dann weiter, und sie werden ein Fleisch. Die alte Prophezeiung der Genesis hat sich am neuen Adam und im Mit-ihm-Sein der Kirche erfüllt. Ja, sie wurden ein Fleisch.